Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, dem besten Podcast auf Gottes weiten Fluren. So steht es zumindest im zweiten Neuen Testament geschrieben.
Im dritten.
Sowas. Und ihr hört es schon, wenn es um Bibel und Christentum geht, dann ist der Seppi natürlich am Start. Da ist er nämlich sehr bewundert.
Amen, Bruder.
Amen. So, und jetzt sind wir Start, weil wir haben ein Schweigegelübde abgelegt.
Exakt.
Spiritus Sancti. Seppi, schön, dass du da bist. Zeiten, dass wir mit zwei Folge aufnehmen. Gefreut mich, dass das wieder mal hier hat mit uns zwei. Wir haben ein sehr, sehr homoerotisches Date gehabt und sind im Cineplex in Vilsbiburg in der Sneak Preview gewesen, hinten auf so einem Pärchen Love Seat ohne Hosen irgendwann unterm Film und haben uns überraschen lassen. Und die Überraschung war wo, Seppi? Was ist da gekommen für uns?
Der Kreisel Piepser 5000.
Oh, leck mich im Arsch. Das ist der helikopterdicker Witz dagegen.
Ja, absolut. Nein, es war Dust Bunny, ein wunderschönes Stück Film, muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt. Da kann ich gleich mal mitgehen. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Filmchen. Kommt erst offiziell, glaube ich, jetzt dann irgendwann, der ist nochmal verschoben worden, ich glaube im Februar oder März. Da aber bei uns so frisch im Kopf ist, haben wir gesagt, nehmen wir jetzt einfach gleich mal eine Folge auf und hauen wir es aus, denn Viva la Movilusion ist nicht nur der Podcast, den man als erstes riecht, sondern auch der, bei dem ihr als erstes alles aus frischer Hand erfahren tut.
You heard it here first.
Genau, und dann könnt ihr nämlich dann im Februar oder März sagen, hey, von dem Film habe ich schon mal gehört, in einem Podcast vor 3 Monaten. Okay. Aktualität liegt im Auge des Betrachters, wie aktuell das selbst sei. Seppi, um was ist denn gegangen bei Dust Bunny? Verzeih es einmal unsere Leute schnell mal kurz hier.
In Dust Bunny, es geht ein wenig so, wir haben in einem düsteren, ja fast märchenhaften Großstadt-Szenario und folgen mal der kleinen Aurora, die so ungefähr 10, 12 Jahre alt sein wird.
Die Aurora?
Merkt euch den?
Ja,
also
genau.
5-6. Und die junge Dame hat ein gewaltiges Problem, denn sie hat so das ist ein bisschen so die kindliche Wahnvorstellung, dass unter ihrem Bett ein gigantisches Monster haust und hat ein bisschen Angst um jeden, der ihren Fußboden berührt, dass er verschlungen werden könnte. Eines Nachts, weil ihre Eltern ihr das nicht glauben, wünschte sie jemanden daher, der ihr da ein bisschen unter die Arme greift und dieses Monster vom Erdboden vertilgt. Sie schaut dann bei einer Sternschnuppe nach draußen und sieht einen mysteriösen Mann durch die Gasse unter ihrem Fenster laufen und verfolgt ihn dann kurzerhand, in der Hoffnung, dass dies der von magischer Seite gesandte Retter ist für sie. Sie verfolgt ihn dann, wie gesagt, und schaut ihm dabei zu, wie er in Chinatown auf so einer Feierlichkeit.
Eine Parade war das.
Eine Parade nennt man das, genau.
Parade, genau. Sagen wir es nur, Bommi, Parade.
Ja, und da vermöbelt er ein paar Leute, die sie in so einem, in so einem asiatischen Drachen versteckt haben, wenn man so als Kind aus dem Fernsehen.
Klassiker.
Und in Kinderaugen mag das dann vielleicht so ausschauen, als hätte er da jetzt wirklich einen Drachen getötet und dadurch ist er dann für sie prädestiniert als Monstertöter und sie versucht ihn zum Engagieren. Er glaubt ihr das natürlich nicht und hat eher andere Bedenken, dass das von ihm verursacht werden worden sei kann, denn zwischendurch verschwinden dann auch ihre Eltern und er meint eher, dass das Leute haben, die ihm ans Leder wollten und versuchte dann zum Helfer, weil er halt ein bisschen Schuldgefühle hat. Und dann eskaliert die Lage schon langsam.
Ohne großartig zu spoilern.
Genau.
Weil, wenn man ich habe die Trailer nicht gesehen, ich habe ja gesagt, wenn man einen Trailer sieht, der verrat anscheinend ausnahmsweise überhaupt nichts sehen, was wirklich da los ist. Darum versuchen wir es mir jetzt einmal spoilerfrei zu halten für euch. Und wird aber dann ein bisschen schwierig, also müssen wir echt auf unsere Zungen achten. Da sollte man sich über was anderes unterhalten.
Ja, das sollte man generell, wir sollten uns immer über was anderes unterhalten wie Filme, weil wir ja offensichtlich keine Ahnung haben.
Das stimmt, ich habe jetzt da zum Trinken einen Dr. Pepper Freaky Vanilla Halloween Edition, schon hier, das ist mit in Mumie, wie eine Mumie entwickelt, Vanille Flavor, schmeckt doch scheiße.
Ich kann ein Mio Mio Mate Ginger gegenhalten. Das ist eine Köstlichkeit vor dem Herrn. Das ist mittlerweile mein Kaffeeersatz.
Ja, ist ekelhaft.
Mhm, das ist Weltklasse.
Seppi, jetzt hast du schon so schön erklärt. Sag uns doch gleich mal, wie hast du den Film gefunden? Was positiv überrascht? Wie oft bist du, oder fangen wir mal anders so. Ist es der erste Sneak gewesen oder bist du schon öfter beim Sneaken gewesen?
Ich habe mich schon ein paar Mal in besondere Situationen hineingesneakt. Und muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich einen ziemlich guten Track-Record. Also ich habe noch nichts gesehen, was mich rückwärts wieder aus dem Kino rausgekaut hätte. Und so war es diesmal auch. Also ich bin, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, ziemlich begeistert von dem Film. Fangen wir einfach mit dem Regisseur an vielleicht, weil das ist eigentlich eigentlich gar keine so eine uninteressante Person. Der hat auch mit dem Mads Mikkelsen, der da die Hauptrolle neben der Aurora spielt, auch schon eine ziemlich dufte Serie abgedreht, und zwar Hannibal war das damals. Mhm. Ich weiß zufällig, dass du die gesehen hast und dass du die ziemlich gefeiert hast, glaube ich. Gell?
Aber hallo, das ist echt eine hervorragende Serie gewesen, und ich habe es auch vor Zeit schon mit dem Kassettenschmerz erzählt, es ist immer nur im Gespräch, eine vierte Staffel zu machen. Also, fingers crossed, Baby, fingers crossed.
Das war das auch. Aber der Brian Fuller hat neben Hannibal in den frühen 2000ern auch noch an andere Sachen geschrieben, ein paar Star Trek-Folgen und so weiter. Aber auch die Serien Dead Like Me und Pushing Daisies. Und wenn man die gesehen hat damals, dann wundert einen gar nicht, warum sein erster Spielfilm so ein bisschen ins Fantastische abdriftet, weil die Serien haben auch schon so einen märchenhaften, magischen Kniff gehabt. Also ein bisschen ins Mysteriöse, immer ein bisschen lustig. Und das hat er da jetzt mit Dust Bunny schon auch ziemlich gut wieder ausgelebt. Also wir haben am Anfang weißt du so gar nicht recht, was los ist. Die ersten paar Minuten lassen die eigentlich total im Dunkeln tappen. Da muss man irgendwie dranbleiben dann, bis sie dann nach und nach die ganze Szenerie so ein bisschen öffnet und man schon langsam merkt, was da eigentlich wirklich los ist. Das war uns sehr schön, finde ich. Und einen großen Teil des Films, warum der so gut ist, ist einfach das Pärchen Mads Mikkelsen und jetzt muss ich noch schauen, wie heißt das Kind?
Die Aurora?
Sophie Sloan. Die haben wirklich eine ganz tolle Chemie miteinander, finde ich. Es hat so ein bisschen Leon der Profi-Vibes zwischendurch, gerade immer irgendwie so ein bisschen niedlicher und süßer, und man grinst einfach gern, man schaut einfach gern zu bei denen zwei. Fand ich. Es hat immer wieder ein bisschen komödiantische Einlagen. Manchmal ist es ein bisschen düsterer, ein bisschen spannender, und manchmal ist es einfach auch eine magische Geschichte, die man einfach gerne anschaut zur dunklen Jahreszeit.
Ja, vor allem die Sophie Sloan, die finde ich, hat das echt super gespielt. Da habe ich recht gern zugeschaut. Das ist ein ganz sympathischer Lipstandle gewesen, und nicht so, wie es ja oft einmal ist bei solchen Filmen, dass du sagst, das Kind geht mal auf die Nüsse. War hier wirklich das Gegenteil, die war ganz gut geschrieben, sie hat es richtig schön gespielt, und wie du schon sagst, es war eine tolle Dynamik zwischen denen zwei, so wie bei dir und deiner Katze, die du gerade in die Kamera hältst.
Wie das meinst, was ich tue es nicht.
Blöde Kuh. Und ja, ich finde auch, das ist so ein richtiger Film für diese Weihnachtszeit da irgendwie gewesen, das Märchenhafte, was er auch mit sich bringt, weil ich finde ja auch gut gemacht, dass du ziemlich lang im Unklaren bleibst bei dem Film, und wir lassen eigentlich natürlich auch im Unklaren. Ist da jetzt was Magisches dabei, was Übernatürliches, oder ist es nicht? Da ist es nur die Einbildung von der Gloren, und das finde ich ziemlich geschickt gemacht von dem Film, wie lang, dass er das nicht wirklich aufklärt. Das ist ja, ich glaube, es würde echt erst so im letzten Viertel vielleicht erst aufklärt, ob das echt ist oder nicht.
Ja, man ist da ein bisschen, man bleibt da ein bisschen bei seiner Wahrnehmung irgendwie. Also, weil man kann nicht so richtig deuten, was da eigentlich so passiert. Es mischt sich dann auch alles ein bisschen mit seiner Wahrnehmung und ihrer Wahrnehmung. Also du bist relativ lang, wie du schon sagst, im Unklaren. Und das hält dich eigentlich ständig bei Laune. Also man ist teilweise verzaubert, man lacht mit, und man ist aber vor allem auch immer gespannt, wie es weitergeht und was jetzt dann als nächstes passiert. Weil es kommen auch noch ein paar Charaktere dazu, die alle sehr, sehr shady haben, wo du überhaupt nicht so recht weißt, wo die haben. Ja. Also ein bisschen, finde ich, wird auch so ein kleines Universum aufgebaut, das also weit ein bisschen noch seine eigenen Regeln spielt, von denen man auch nicht so richtig deuten kann am Anfang. Dann, man hat immer wieder Vibes von verschiedensten Filmen irgendwie. Ich habe ein bisschen, wie Leon der Profi habe ich schon gesagt, man ist ein bisschen so Gremlins-Feeling ist ein bisschen drin, so das Mysteriöse, was man nicht so recht deuten kann.
Ein bisschen Harry
John
Potter.
Ein bisschen Harry Potter, ein bisschen John Wick, es ist alles ein bisschen dabei. Und das macht ja einfach wirklich Spaß, weißt du, weil er so eine kleine, irgendwie ist er so eine laufende Referenz an ganz tolle Filme, mit bestimmte Szenen. Also es macht echt Spaß.
Ich habe da auch ganz oft an andere Filme Dinge müssen, wie zum Beispiel auch an so Harry Potter-Ding, wenn es dann auch, wie du sagst, diese Nebenwelt aufmacht, die so nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Das ist ja auch so geschickt eingespielt, dass du sagst, okay, ist jetzt das so ein Versammlungsort wie bei den Zauberern in Harry Potter, die keiner kennt, die keiner sagt, oder ist es einfach nur der stinknormale Untergrund und man meint es jetzt halt. Und auch mit den Figuren, wie dann später so wieder der geile David das Mädchen ist er dann nur dabei, bester Mann überhaupt. Und der ist super, ist er dann auch schon wieder mit seiner Art wieder spult und wenn er daherkommt, dass du so sagst, okay, ist jetzt das ein Mensch oder ist jetzt das vielleicht doch auch ein Monster, der in Menschenform auftritt? Das ist wirklich, also ich finde das hervorragend gelöst bei dem Film, wie er die ganze Zeit im Dunkeln umeinander tappen lässt und dann. Und es sind dann wirklich so ziemlich alle Figuren, da ist keine dabei, die mir irgendwie auf den Nerven gegangen ist. Ob das jetzt halt auch dann die Sigourney Weaver dann noch, die ja da auch so einen größeren Antagonistenpart dann irgendwann einnimmt, oder die Sheila Atim, die vermeintliche Jugendamtvertreterin. Es sind wirklich alle Figuren sind sau gut geschrieben, sind nachvollziehbar, handeln alle nachvollziehbar und es ist, also der dauert ja fast 2 Stunden, oder? Wie lange hat der dauert? Hast du gerade im Kopf oder steht es da irgendwo? Eine Stunde und 46 Minuten. Und der hat sich für mich keine Sekunde gezogen, sondern ich war komplett gebannt, die ganze Stunde 46. Ich habe zu dir gar nicht mehr umgelangen können in der Zeit, weil ich wirklich mich auf den Film konzentrieren wollte. Du warst da wenigstens
lästig. Mir ist schon gefallen dann.
Ja, du warst da wegen lästig danach, habe ich auch gemerkt, aber da habe ich halt meine Prioritäten setzen müssen. Und das war nicht dein Dong. Und das Einzige, wo es mir vielleicht ein wenig, also man merkt immer ein bisschen auch, dass das Budget nicht allzu hoch war scheinbar, weil es kommen doch ein paar Effekte vor, die zwar dann auch, glaube ich, wieder mal teilweise handgemacht werden, aber wenn es richtig CGI wird, dann sechst du sie halt Vollgas auch, dass jetzt richtig CGI ist. Also es ist nie so, dass du sagst, das reißt mir jetzt aus dem Feeling raus, zumindest war es bei mir nicht so, mir hat es nie rausgerissen, aber es war schon immer so, dass du sagst, ja, okay, das ist jetzt auffälliges CGI, das kann man wahrscheinlich mit dem Zwickel 20 mehr, hätte man es wahrscheinlich besser hingekriegt, aber für das ist er trotzdem super schön ausgearbeitet.
Ich finde, dass er das ganz lang, also das fehlende Budget, macht er ganz lang mit sehr guter Kameraarbeit, wird das also immer so ihre Perspektiven so ein bisschen von unten auf verfilmen und so weiter, also auf bestimmte Szenen immer, die er dann irgendwie größer erscheinen lässt, als wirklich haben. Dann haben wir ja teilweise schon ein bisschen so in so einer Art Kammerspiel drin, da wo halt einfach die Umgebung auch sehr, sehr klar kompakt gehalten ist, aber trotzdem immer irgendwie alles so ein bisschen aggressiver wirkt und das macht er ganz geschickt, aber wie du schon sagst, es gibt dann ein paar so Szenen, da merkt man es eben schon an, aber das
verpufft.
Ist jetzt kein großer Kritikpunkt, also nicht so wie bei Netflix-Film XY, wo du einfach mal hinschauen kannst.
Oder ehemalige Marvel-Filme.
Ja,
oder DC.
Es hätte noch einen Kandidaten geben.
Ja, hinfall hat es gegeben, da ist ja das Geld ausgegangen für gute Effekte oder Zeit oder Lust oder das Können oder alles, ich weiß es nicht. Was ich richtig schön fand, was er gemacht hat, ist die Perspektive vor der Kloren zum Beschreiben, also dieses Kindliche, auch wie sie sich dann verhält, um eben nicht den Fußboden zu berühren, wenn sie mit ihrem Nilpferd umeinander fährt und wie sie Sachen sagt und erklärt und sagt. Ich finde, also das hat so. Weil manchmal sind Kinder, finde ich, irgendwie so geschrimmt, als wäre in dem Kinderkörper ein 30-Jähriger, wenn sie reden. Was sagst du? Kein Kind redet so, kein Kind sagt irgendwie so oder erklärt so, halt doch dein Maul einfach. Und da finde ich, ist es wirklich so richtig ein glaubhaftes Kind gewesen, dem ich das die ganze Zeit abgekauft habe, dass das auch wirklich aus einer Kindersicht jetzt erzählt wird.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen, das, Bunny, dass man da mal nicht so dieses schlagfertige mit 30er Kind im Körper vom 8-jährigen Dirndl hat.
Naja, sie war halt auf eine kindliche Art schlagfertig. Ja, also sie hat halt so reagiert, wie man es von einem cleveren kleinen Kind erwarten darf und nicht von einem Kind, der das jetzt da Erwachsenentexte auswendig gelernt hat.
Ja, genau.
Das war wirklich sehr natürlich umgekommen. Das ist wirklich eine tolle Schauspielerin, also muss man ganz ehrlich sagen.
Und hat eine schöne Tragik, finde ich, mit dahinter, wenn man dann erfährt, was sie eigentlich schon durchgemacht hat. Das finde ich, ist mir erst im Nachhinein bewusst worden, was da eigentlich für eine Tragik hinter dem Kind, hinter ihr steckt und wie viel mehr Bedeutung dass das dann eigentlich hat, dass sie diese Beziehung zu Mads Mikkelsen da aufbauen kann. Das fand ich eigentlich auch ganz eine schöne ein Nebenstrang, der so mitläuft, der mir erst im Nachhinein richtig aufgefallen ist.
Ja, und auch bei ihm wird ja was kommt ja noch was auf, was dann auch ein bisschen so seine Motive ein bisschen tiefer werden lässt am Schluss. Wo man dann auch merkt, warum er jetzt ja, schon fast ein bisschen väterlich agiert für das völlig fremde Kind, das ihm eigentlich auch scheißegal sein kann. Also da werden so durch kleine Momente werden die Charaktere dann noch deutlich greifbarer wie am Anfang.
Er hat aber den ganzen Film, glaube ich, auch keinen Namen nicht gehabt, oder? Er war immer nur ihr Nachbar. Habe ich das richtig im Kopf?
Er ist in der Besetzungsliste als Intriguing Neighbor aufgeführt.
Finde ich auch gut.
Geil, man gibt's generell nicht recht viele Namen, wenn man sich das so durchliest. Formidable Woman,
stimmt.
Intimidating Woman.
Ja, The Conspicuously Inconspicuous Man. Father, also Hitter, Mother, Waiter.
Es ist schon sehr im Düsteren gehalten.
Das, wenn man so auf Anhieb anschaut, dann hat man eigentlich nur drei Namen, und zwar die Aurora, dann die Brenda, das ist die Jugendamtvertreterin, und Laverne, das ist Sigourney Weaver. Ansonsten ist da jetzt kein einziger Name aufgeführt, das ist mir so noch gar nicht bewusst gewesen. Wir haben nur drei Namen, obwohl wir doch einige mehr Figuren sehen.
Ja, da wird sich nicht viel vorgestellt in dem Film.
Das crazy, um es mit der dem Jugendwort des Jahres zu sagen, das crazy.
Unbedingt.
Jugendwörter sind wichtig.
Ja, das sind die wichtigsten überhaupt. Ich bin auch gespannt, wie der dann bei uns und andere Länder ankommt und er läuft. Du hast es schon gesagt, im Februar, glaube ich, 19. Februar oder sowas, läuft er dann bei uns. In die USA hat er nämlich nur einen Limited Release gekriegt. Ist nur in ein paar hundert Kinos gelaufen und hat anscheinend auch nur $400,000 oder so eigener Besitz. Also okay. Die Strategie scheinbar zielt schon darauf ab, dass er möglichst schnell irgendwo in einem Streaming-Abo oder so landet, habe ich so das Gefühl. Weil diese besonderen Filme heutzutage scheinbar so ein Nischenpublikum nur noch ansprechen, dass man da von vornherein davon ausgeht, dass die im Kino gar nichts mehr reißen werden. Obwohl das für mich eigentlich ein prädestinierter Kinofilm ist.
Voll, ja.
Weil der genau diese Leinwandmagie herzaubert, die man sich halt einfach wünscht vom gelungenen Kinoabend. Deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, warum der nicht besser in die Kinos läuft. Ich hoffe, dass das bei uns anders ist und dass der nicht jetzt irgendwie nach drei Wochen dann schon irgendwann mal HBO Max-Abo oder sowas drin hockt und da komplett vergessen wird, weil die alles zuschwärmen mit allem möglichen Müll. Das war schade.
Ja, vor allem, er war halt wirklich perfekt jetzt für die Weihnachtszeit gewesen, um den ins Kino zu bringen, weil das ein richtig schönes Feeling gehabt hat, aber er ist ja auch so gut wie gar nicht beworben irgendwie. Ich habe an dem Tag, als es nicht gelaufen ist, durch Zufall hat es mir den Trailer auf Instagram eingeschwappt. Ansonsten habe ich von dem Film noch gar nichts, 0,0 mitgekriegt. Also
ja, der
Werbekampagne habe ich bisher nicht gesehen. Mal schauen, ob das zum Kino-Release bei uns dann sich noch ein bisschen ändert. Aber aktuell ist es, so wie du sagst, anscheinend wirklich drauf aus, kurzen Kino-Release und dann ab auf die Streaming-Plattform.
Na, ich hoffe, dass er da irgendwie vielleicht auch dann noch einen guten Blu-ray-Release oder sowas noch zum mehr als nur Geheimtipp wird. Da die auf alle Fälle wünschen, ich möchte unbedingt mehr der Filme von Brian Fuller sehen.
Mhm.
Pushing Daisies hat mir damals schon sehr gut gefallen, weil das auch so ein bisschen schräger Style war.
Habe ich nie aufgeschaut.
Das ist dann aber noch zwei Staffeln abgesetzt worden, ohne irgendwie groß aufgelöst werden zu merken, glaube ich. Und Hannibal sowieso top.
Das war wirklich Oberwelt. Also,
da muss unbedingt mehr kommen. Da gibt es dem Mann mehr Geld, mehr Chancen, der soll seine Magie weiterzaubern können. Toller Mann.
Deine auch sagen, ja. Das würde ich auch sagen. Ja, und eben auch handwerklich wirklich gut. Also, wie du vorher schon mal gesagt hast, mit Kamerafahrten, also unglaublich schöne Beutel zaubert und geile Kamerafahrten und Einstellungen. Das Score ist auch richtig schön märchenhaft. Also, für mich passt der Film. Ich glaube, ich muss ihn noch mal korrigieren. Ich habe erst 4 von 5 gehen auf Letterboxd, aber ich glaube, ich muss ihm die volle 5 geben, weil die hat er eigentlich verdient. Die muss ich ihm, glaube ich, geben. Lass mich noch mal durch den Kopf gehen. Da ich sagen, das überlege ich mir jetzt nämlich noch die Tops und Flops, auf die wir jetzt eigentlich schon schwenken können. Außer du hättest noch irgendwie, was du unbedingt loswerden möchtest, außer die Beschwerde, dass ich nicht weiter an deinem Dong gespielt habe, weil mich der Film so gefesselt hat.
Ja, die lassen wir jetzt. Schauen wir mal, bis du in Zukunft dann aufhörst, wenn wir miteinander ins Kino gehen. Ob es das vielleicht wieder gut machen möchtest, dann lassen wir das jetzt mal ungeahndet. Aber ja, Tops und Flops, schwierig bei den Flops.
Ja.
Also Top ist auf alle Fälle wie die Geschichte aufgebaut ist, wie mysteriös, dass das alles gehalten wird und die immer wieder aber dran hält, dass du wissen möchtest, was jetzt als nächstes passiert und was da dahinter steckt. Und einfach der gesamte Aufbau von dem Film, der hat mir super gefallen. Die Bildgewalt teilweise in kleinen Szenen, richtig schön, richtig stark. Flop ist echt... Kann ich dir nicht sagen. Ich hab keinen. Für mich ist das der perfekte Kinofilm gewesen. Ich mag sowas.
Kann ich mich raus komplett aus, wenn du so keinen Flop sagst.
Ja, hilft nicht. Aber es ist Weihnachten, also dürfen wir nicht hauen.
Stimmt, das machen wir. Wir sperren jetzt die Weihnachtskarte und sagen wir keinen Flop, weil ich habe nämlich auch tatsächlich keinen. Ich müsste mal wieder irgendeinen so Bullshit-Flop aus die Finger ziehen, wie mein Flop, ja okay, oder doch, dann habe ich einen Flop, und zwar die fehlende Marketingkampagne für diesen Film, damit der mehr Aufmerksamkeit kriegt, ist dann jetzt einfach mein Flop.
Ja, das ist wie wenn man auf Amazon ein Produkt ein paar Sterne abzieht, weil Lieferung scheiße war.
Ja, genau, so ist es. Der Corbin nimmt ja nicht genau. Du weißt ja, da gibt der bewertet ja einen Film gut, gerade weil er die Leute im Kino lustig gefunden hat. Also,
ja, das ist halt der etwas andere Kritiker.
Ja, genau, der etwas downige Kritiker ist er da. Und mein Top ist die, hast du schon zwar schon erwähnt, aber die Claudia jetzt einfach nur mit die Dynamik zwischen der Aurora und Nachbarn, Mads Mikkelsen, das ist wirklich richtig schön, denen zum Zuschauen und zu sehen, wie die immer weiter zusammenwachsen und immer besser zusammenhelfen und da wirklich eine schöne ja, so eine Art Vater-Kind, Vater-Tochter-Beziehung aufbaut. Das fand ich unglaublich liebenswert, eigentlich, möchte ich schon fast behaupten. Das Wort habe ich, glaube ich, sowieso noch nie benutzt. Darin.
Da wird es Zeit zu Weihnachten.
Da ist der Song, ja, ich bin richtig in Christmas-Stimmung, dass er seine Wörter rausballert. Zauberhaft und liebenswert und formidabel ist das auch geschrieben, die ganze Sache.
Wie? Jetzt aber.
Triple Threat, Seppi. Haben wir Titten?
Na.
Haben wir tote Tiere?
Nein.
Haben wir entblößte Trompeten?
Mm-mm.
Auch nicht. Kein einziges Tee erfüllt. Also kennt ihr euch die 20 Minuten, das jetzt zugehört habt, in denen wir geschwärmt haben, wieder streichen, weil eigentlich ist ein riesiger Haufen Käse.
Das Rating beweist, ja.
Genau. Wobei, ich sage mal so, es ist der einzige Film, der ohne eins der Tees auskommt und trotzdem hervorragend ist.
Ja, es ist wirklich ein Glücksfall.
Darf ich auch sagen. So, das war's. Kurz und knackig, da ich sagen, recht viel mehr. Wir haben es wirklich geschafft, dass wir, glaube ich, spoilerfrei komplett waren. Drum ist die Folge jetzt auch so kurz. Man kann schon ein bisschen was verzeihen, aber dann nehmen wir euch vielleicht die ein oder andere Überraschung. Das wollen wir dieses Mal nicht. Philipp, du brauchst gar nicht beschweren. Also bis Februar habt ihr es eh wieder vergessen, was wir überhaupt verzeiht haben. Wir hätten eigentlich spoilern können, weil unsere Hörerschaft ist, glaube ich, nicht die hellste. Die können sich eh nichts länger als 4,5 Sekunden merken. Ah, oh, gut, jetzt
haben wir schon. Das ist ein schönes Schlusswort.
Jetzt haben wir es schon übersehen, ja. Ja, was möchtest du sagen? kennst du es ja, du hast schon ein paar getroffen von den Clowns. aber trotzdem vielen Dank an alle, die zugehört haben, das ist schön. Macht ein Steady-Abo. Aus Dankbarkeit für das, dass ich euch so wüst beschimpfe hier. Außerdem ist Weihnachten. Ihr kennt es auch verschenken, das Steady-Abo. Das war ja auch ganz selbst. Lasst deine Liebsten teilhaben an unsere geistigen Ergüsse über Filme, wo man dann immer wieder sagt, warum zahle ich Geld für den Scheißdreck? Die haben doch null Ahnung. Aber es ist auf alle Fälle wert, verschenkt es. Seid lieb zueinander, seid brav zueinander, seid brav zu uns, wir sind brav zu euch. Seppi, du warst brav, als du mitgemacht hast, vielen Dank.
Sehr gern, sehr gern.
Dann schöne Feiertage, weil die Folge kommt raus, ich glaube, jetzt einen Tag vor Weihnachten. Darum wünsche ich euch jetzt noch schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Tut's brav sein.
Besinnliche Zeit.
Wenig Streitereien am Familientisch. An alle Veganer, die mit ihrer Familie zusammensitzen müssen, denen wünsche ich ganz wenig dumme Fragen, was jetzt eigentlich ist.
Ja,
das ist so der Wunsch für euch, das war's aber dann auch schon wieder. Ansonsten seid ihr selber schön, wenn ihr schon fressen könnt. Seppi, bis zum nächsten Mal, der Song. Macht's es gut.
Sie.
Du darfst dann an Corby seine Abmoderation übernehmen.
Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt. Nicht unterm Bett.
Das habe ich nicht verstanden, weil du bist immer noch doppelt in meinem Ohr.
Nicht unterm Bett.
Ah, clever.
Mhm. Au revoir.
Oder in Chinatown. Mhm. Servus.